Auf geht's also in die Big Show 535 mit einem Triumvirat, möchte ich sagen. Zwei dieser Herren habe ich vor kurzer Zeit erst, nämlich vor 10 Tagen, glaube ich, im Stadion an der Schleißheimer Straße gesehen. Da leider nicht dabei der große Martin Konrad. Martin, guten Morgen.
Guten Morgen.
Aber wen habe ich gesehen? Zum einen Toni Tomic von Sky. Servus, Toni.
Jawohl, servus, grüß dich.
Und wir haben gefeiert im Stadion an der Schleißheimer Straße Thomas Wagner. Thomas, schönen guten Morgen.
Das ist eine große Ehre. Vielen Dank und schönen guten Morgen.
Passt mal auf, ich habe Post bekommen und zwar von jemandem, der Gulliver Schweizer angeblich heißt. Also wenn das wirklich sein wirklicher Name ist, dann großartiger. Gulliver Schweizer also schreibt, sehr geehrte Sportradio 360 Team, besteht die Möglichkeit, dass ihr in der nächsten Big Show für einmal den Schweizer Fußball kurz thematisiert. Ich finde, die Nationalmannschaft hat eure Aufmerksamkeit verdient, auch wenn der Producer immer wieder etwas herablassend über einzelne Schweizer Spieler richtet. Erstens, ich richte nur über Jan Sommer, weil ich den für überschätzt halte. Ansonsten sage ich, glaube ich, nie etwas zu Schweizer Spielern. Aber loben wir doch die Schweizer aus gegebenem Anlass. Thomas, ich möchte sagen, du kannst mit dem Schweizer Gruppensieg vor den Italienern viel anfangen. Ist das richtig?
Also ich mag die Schweiz grundsätzlich. Ich mag auch die Schweizer Nationalmannschaft. Ich finde, dass die Mannschaft an sich, muss ich sagen, auch ja, auf dem Weg ist, wirklich diese Schwelle zu schaffen. Also dieser Sieg gegen die Franzosen, das hat irgendwas losgelöst. Sie waren auch gegen die Spanier dann nicht die schlechtere Mannschaft. Also wenn man auf die Aufstellung blickt, dann muss man sagen, finde ich, dass da viele Spieler sind, die absolutes Niveau haben. Die Kritik an Sommer kann ich von dir nicht so ganz nachvollziehen. Klar, er ist eigentlich zu klein, um ein Weltklasse-Torwart zu sein. Deshalb geht er manchen Bällen noch gar nicht nach. Aber wie stark der auf der Linie ist, was der auch trotz allem für eine Präsenz hat, also das sehe ich komplett anders. Das ist ein Spieler, den hast du gerne hinten drin. Und wir müssen natürlich auch festhalten, dass all diese Lobeshymnen, die es ja gerade in Deutschland auf die Italiener gab, ich habe ja das Gefühl, wir sind plötzlich alle Italiener, das habe ich hier schon häufiger angesprochen, auch ein bisschen überdeckt haben, dass das ein ganz besonderer Moment bei der Euro war, als die Mannschaft funktioniert hat. Sie hatten auch viel Glück, zum Beispiel gegen die Spanier. Und dann kann sich eine Schweiz auch gegen Italien durchsetzen, auch wenn es natürlich mit Jorginho Elfmeter nicht ganz unglücklich war. Ich sehe da nicht so einen riesen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Also
Martin,
nochmal Chapeau,
ja,
Hübschwitz.
Hübschwitz, Martin, was mir halt bei den Schweizern gefällt, ist, zumindest nehme ich das von außen so wahr, die gehen mit einem anderen Anspruch in so ein Spiel, in so eine Gruppe, in so ein Spiel als wir Österreicher. Wir machen uns da, glaube ich, ein kleines bisschen kleiner. Vielleicht sind wir auch schwächer aufgestellt insgesamt, aber bei den Schweizern habe ich den Eindruck, dieser Schritt, den Thomas angesprochen hat, die wollen diese Gruppe tatsächlich gewinnen, trotz Italien. Siehst du das ähnlich?
Aus der Ferne betrachtet stimme ich dem Thomas und dir zu, dass das natürlich ein toller Erfolg ist. Die Italiener allerdings, muss man auch sagen, haben bei einem Turnier sich so richtig hineingearbeitet, hatten da auch immer wieder den nötigen Spielfilm, um dann auch am Ende erfolgreich zu sein. Und in einer Qualifikation war es am Ende auch, wie es der Thomas gesagt hat, sehr eng. Denn wenn Jorginho den Strafstoß hinein schießt, dann reden wir jetzt über die Schweiz im Playoff und nicht über die Schweiz fix bei der WM. Also es ist schon eine sehr enge Kiste, aber die Nationalmannschaft insgesamt macht schon diesen Eindruck, dass sie, nennen wir es, galliger ist, ja, als die österreichische, wobei ich mache mir um die österreichische keine Sorgen kommenden März, denn da wollen alle zur Weltmeisterschaft und da wird es dann auch der geistigen Frische und Bereitschaft hier eine andere Nationalmannschaft geben, als etwa, wenn es dann geht, eben in einem WM Qualifikationsspiel gegen Schottland und wo man vielleicht gegen Israel, wo man nicht immer so die Lust hat, weil man sieht, es wird eh schwierig, Dänemark ist schon weg. Also insofern glaube ich, dass das im März anders sein wird.
Über die Österreich sprechen wir gleich. Toni, dein Schweizer Bezug ist wie? Wir haben ja mit Mladen Petric gesprochen für unser Magazin, kann ich mich erinnern, der in der Schweiz, das war heute gar nicht so auf dem Zettel, große Erfolge gefeiert hat. Aber wie siehst du die Schweizer?
Naja, prinzipiell muss ich Martin ehrlich gesagt auch ein bisschen recht geben. Jorginho hat ja, glaube ich, auch im Hinspiel einen Elfmeter verschossen. Also die Italiener wären wahrscheinlich auch gar nicht in diese Ausgangsposition gekommen vor den letzten beiden Spielen jetzt gegen die Schweiz und gegen Nordirland. Prinzipiell ist ja Fußball sowieso eine Sportart, die natürlich an gewissen Details innerhalb von Spielen dann auch hängt. Machst du einen Elfmeter rein oder kriegst mal eine rote Karte gegen dich? Mal läuft es so, prinzipiell finde ich schon, dass die Schweizer sich innerhalb der letzten Jahre nicht nur fußballerisch entwickelt haben. Man darf natürlich nicht vergessen, sie haben auch eine besondere Generation jetzt beieinander, die auf einem sehr hohen europäischen oder Weltniveau spielt. Und sie haben durchaus auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickelt. Es war ja nicht immer so. Ich denke schon, dass sie sehen sich eher schon als eine kleinere Fußballnation. Aber sie merken natürlich auch jetzt, dass sie gute Fußballer haben, die mithalten können. Und wie Thomas ja selbst gesagt hat, du brauchst natürlich auch in so einem Turnier auch mal so ein Spiel wie gegen Frankreich, dann wächst natürlich dein Selbstvertrauen und mit so einem Selbstvertrauen natürlich dann auch in eine gewisse Qualifikation dann rein.
Ja, so, und jetzt ist natürlich der Fakt eingetreten, dass nicht nur die Italiener, Thomas, es nicht geschafft haben direkt, sondern auch die Portugiesen. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Kroaten dann gewonnen haben. Und aber für Österreich heißt das natürlich, ja, das wird ganz, ganz übel und schwierig werden, weil weder möchte ich in Portugal noch in Italien spielen. Worin liegt unsere Chance, Thomas? Also unsere im Sinne von, ich weiß, du bist ja Österreicher im Herzen.
Ja klar. Also erstens mal hat es mich auch sehr gefreut, dass die Kroaten gewonnen haben. Das hat aber ursächlich nichts mit dem vermeintlichen Aus der Portugiesen zu tun. Die haben nämlich gegen Serbien ihr Spiel verloren.
Ja, ich weiß schon. Entschuldige. Nein, ich wollte nur sagen, also die Kroaten, das war so verdient. Die haben so viele Chancen gehabt gegen Russland. Bringen ja, die Kugel nicht rein und dann schießen sich die Russen ein Eigentor, was ich schon wieder lustig fand.
Die waren so überlegen. Die Kroaten haben die sich schön hingelegt. Ich bin ja... ich habe ja auch ein ganz großes kroatisches Herz, ich liebe Split, die Heimat von Toni. Ja, und wenn du sagst wir, natürlich, ich bin ja halber Österreicher, unsere Chance besteht eigentlich meiner Meinung nach darin, dass wir in der ersten Runde Schottland oder Russland bekommen. Also in Portugal, in Italien und auch selbst in Schweden. Ich meine, du kannst natürlich in Schweden gewinnen, aber du hast ja ein Auswärtsspiel. Das halte ich schon für schwerelose. Wales übrigens auch. Ich glaube, dass die zu Hause schon was entfachen können. Ich glaube auch, dass dann im März auf jeden Fall Zuschauer erlaubt sein werden. Das ist ja jetzt auch ein Thema der nächsten Wochen. Ich glaube, dass Österreich in Russland, in Schweden und mit Abstrichen in Schottland sicher auch gewinnen kann. Und dann musst du halt gucken, wer von den anderen durchkommt. Trotzdem ist dieser Weg natürlich mittlerweile, die Playoffs sind noch schwerer geworden. Früher hast du vielleicht Losglück gehabt und hast einen Gegner gehabt, den du im Hin- und Rückspiel bezwingen kannst. Also da sind natürlich schon Konstellationen möglich. Weil im zweiten Losverfahren gibt es ja auch dann keine Gesetze mehr. Also es kann ja theoretisch auch Portugal gegen Italien kommen. Also ich finde es ein bisschen schade, dass die Österreicher gefühlt diesen Schwung von der Europameisterschaft irgendwie gar nicht mitgenommen haben. Auch wenn Martin ja jetzt schon andeutet, dass dafür... Also vielleicht sind sie dann auch wieder höher motiviert. Wobei ich mir dann schon die Frage stelle, ob die jetzt alle schon eine WM-Endrunde gespielt haben, dass sie sich auch zu fein sind, in Schottland zu spielen. Aber der Weg ist sicherlich ein bisschen schwieriger. Und eigentlich finde ich schade, weil ich das Gefühl hatte, dass die Nationalmannschaft in Österreich auf dem Stand sein könnte, wo ich eben gerade die Schweizer gesehen habe oder auf dem Weg dahin wäre. Ich finde die letzten Monate doch aus Köln betrachtet ein bisschen ernüchternd.
Ja, Österreich wird es versuchen mit Franco Foda. Jetzt hat man zweimal in Klagenfurt gespielt. Martin gegen Israel, Schwierigkeiten, aber natürlich auch unglücklich. Also beide Tore. Unglücklich, der erste abgefälscht, das zweite ein Kopfball, der nicht aufs Tor hätte gehen sollen, dann fällt er trotzdem rein. Okay, haben sie gewonnen, Luis Schaub, der langsamste Spieler in der Geschichte der Bundesliga, hat zwei Tore gemacht und dann gegen die Republik Moldau auch gewonnen. Es wird ja gern herumkritisiert, aber Franco Foda hat sich doch diese Chance verdient, Martin, oder? Dass er im Frühjahr dann die österreichische Nationalmannschaft, hoffentlich mit Xaver Schlager, der fehlt mir eigentlich am meisten, und vielleicht mit dem Kalajdzic da in die Playoffs führt.
Ja, waren jetzt viele Themen, die du angesprochen hast. Ich wollte es nur noch ergänzen. Du hast schon recht, Thomas, man ist sich nicht zu schade, man war noch nie bei einer Weltmeisterschaft, dann kann man auch in Schottland Leistung zeigen. Aber das Hauptproblem war ja schon vor der Euro, dass man gegen Dänemark verloren hat und auch schon gegen Israel Punkte liegen gelassen hat, beziehungsweise gegen Schottland war es schon im Heimspiel. Das heißt, das war das Hauptproblem und dadurch war eigentlich Platz 1 nicht mehr wirklich zu holen, nachdem die Dänen ja da sehr stringent durch diese Gruppe gefahren sind, bis jetzt zum letzten Spieltag, wo sie eh schon durch waren. Das heißt, für mich ist klar, dass dadurch vielleicht auch im September und im Oktober nicht diese hundertprozentige Fokussierung war. Und die wird es natürlich im kommenden März geben. Bin beim Thomas. Es gibt natürlich Gegner, wenn du in Italien und Portugal spielst, dass es sehr schwierig wird. Dadurch, dass aber die Auslosung ja so ist, dass da 3-4er-Gruppen ausgelost werden, weißt du ja schon ab nächster Woche nach der Auslosung, wer die zwei möglichen Gegner dann im Finale sind, also wie das andere Halbfinale aussieht. Da kannst du natürlich auch ein Glück haben. Spielst du denn zum Beispiel in Schottland oder in Russland dieses Halbfinale und das andere Halbfinale lautet zum Beispiel eben dann Wales oder Schottland gegen Tschechien, nur als Beispiel, Ja, dann hast du ein Finale, möglicherweise noch zu Hause, dass du auch eben bestehen kannst. Fakt ist, es ist schwierig. Es gibt eben nur 13 Plätze für Europa bei dieser Weltmeisterschaft. 10 sind schon weg und drei bleiben eben noch. Und man braucht überhaupt nicht weiter herumdiskutieren, wenn du, und das ist jetzt wirklich ein alter Spruch und da könnte man was ins Phrasenschwein werfen, aber wenn du eben zu einer Weltmeisterschaft möchtest, dann musst du irgendwann auch solche Mannschaften schlagen, sonst hast du eben nichts verloren. Punkt aus. Du bist nicht in Südamerika, wo die Hälfte von 10 fix dabei ist oder 4 und der 5. so gut wie.
Das aber ist der größte Skandal, dass von Asien 4 bis 5 dabei sind, plus Katar.
Genau.
Die WM-Historie nie was gerissen haben, außer eine bestochene, geschmierte südkoreanische Halbfinaleinzug, der das Groteskeste war, was ich jemals gesehen habe. Und seitdem dürfen die dasselbe, haben die dieselbe Anzahl fast wie Afrika und sowas. Das ist eine Unverschämtheit.
Genau, und selbst bei der Aufstockung auf 48 oder wie viel auch 100 mögliche, ich weiß gar nicht, wie viel der Infantino haben möchte, selbst da kommt dann Europa nicht wirklich so vom Fleck, aber das ist eine andere Geschichte. Und um zu Foda noch zurückzukommen, ich finde, das ist korrekt, denn er hat einen Vertrag. Und ganz ehrlich, natürlich, wenn jetzt alle Spiele verloren worden wären, dann musst du ja auch einen neuen Reiz setzen. Aber ansonsten finde ich, ist es korrekt, dass er einen Vertrag hat und diesen Vertrag auch erfüllt. Und der endet mit dem Ende der Qualifikation. Und die Qualifikation für Österreich endet eben erst im kommenden März. Und bis dorthin im Übrigen gibt es ja auch keinen Termin. Das heißt, der sieht diese Spieler erst dann 3 oder 4 Tage vor diesem ersten Halbfinale. Also warum brauche ich da einen anderen Teamchef? Ich finde das also vollkommen nachvollziehbar und meines Erachtens auch logisch.
Ja, und ich hoffe dann auch, also wenn man sich die Aufstellungen anschaut, wann auch immer sie gespielt haben gegen Israel und gegen die Republik Moldau, da waren schon ein paar Leute dabei, die wir wahrscheinlich im Frühjahr nicht sehen werden, aber hoffen wir mal auf die Auslosung. Nicht hoffen müssen die Kroaten. Toni, wie gesagt, Thomas hat es ja auch gesagt, ich hab das Spiel gesehen, ich habe mich wirklich gefreut, weil es so verdient war, dass Kroatien das dann doch noch geschafft hat. Aber wie gut ist diese kroatische Nationalmannschaft wirklich? Ja, wenn du dich auf Andrej Kramaric verlassen musst und auf Ivan Perisic, also Kramaric hat in der Bundesliga ja das Tor in diesem Jahr, glaube ich, noch nicht oft getroffen. Bei Perisic weiß ich die aktuelle Form nicht. Wie gut sind die Kroaten wirklich?
Also, ich habe mir mal vorgenommen, heute mal ein paar gewagte Thesen aufzustellen. Und meine
raus damit! These, raus damit!
Oh, jawoll! Jawoll!
Ist, dass ich Kroatien bei der WM in Katar einen erneuten Halbfinaleinzug zutraue. Ich bin prinzipiell normalerweise immer sehr kritisch, was das angeht. Aber mich haben jetzt einige Dinge überzeugt. Oder der viel zitierte Umbruch innerhalb kürzester Zeit nicht nur vollzogen, sondern auch dermaßen vollzogen, dass auch Spieler, die wirklich sehr hoch talentiert in gewissen Vereinen auch eine gewisse Rolle spielen, mittlerweile eingebaut wurden. Es ist Thomas Weise selbst gegen Russland, inklusive war ja nicht klar, ob Lovren wird spielen können, aber selbst Lovren ist mittlerweile nicht mehr gesetzt. Es gibt nur noch 4 Spieler, die sozusagen im Finale standen. Das heißt, der Cut wurde vollzogen, weil eben das Trainerteam gemerkt hat bei der Europameisterschaft, dass sie Fehler gemacht haben. Sie haben aus ihren eigenen Fehlern gelernt. Sie haben aggressiv einen Konkurrenzkampf entfacht, der jetzt sozusagen nur dazu beiträgt, sozusagen leistungsfördernd zu wirken. Ich würde mich jetzt nicht darauf kaprizieren, dass es Schwachstellen in diesem Gebilde gibt. Gibt es sicherlich. Kroatien besitzt keinen Neuner mehr, wie einen Šuka, wie einen Mandžukić, der sozusagen vorne drin fightet mit den Innenverteidigern. Aber du kannst natürlich auch anders auffangen. Ich weiß, dass sie variabler spielen wollen. Sie sind sowohl mit einer Viererkette als auch mit einer Dreierkette unheimlich schwer auszurechnen. Bei Kroatien ist es so, ich glaube, kein anderes Team, also selbst die großen Teams sozusagen, möchte gegen Kroatien spielen. Das weiß ich selbst aus Gesprächen mit verschiedenen Bundestrainern oder also Trainern der Nationalmannschaften. Insofern glaube ich schon, dass es aufgrund der genannten Faktoren eine erfolgreiche WM für Kroatien werden wird.
Das ist, Thomas, unterstützt du diese These?
Die These, dass eigentlich viele ungern gegen Kroatien spielen, das unterstütze ich. Ich finde, sie haben jetzt diesen Umbruch hinbekommen. Das ist, glaube ich, auch ganz menschlich, dass du als Vize-Weltmeister nach so einem Turnier an vielen älteren Recken noch festhältst. dann hast du eine relativ ernüchternde Europameisterschaft gehabt, außer diesem tollen Spiel gegen Spanien. Und dann wirst du ja dazu gezwungen. Und Guardiola zum Beispiel, der in Leipzig spielt, den hatte mir Toni vorher schon empfohlen. Dann hast du mit Krebic
einen super Keeper, wollte er sagen.
Wollte er sagen, ja.
Erstens gesagt ist dieses Mittelfeld immer noch das weltbeste Mittelfeld überhaupt mit Brozovic, mit Kovacic und mit Modric. Und hinten in der Abwehr, was er gerade eben gesagt hat, also ein Sosa links hinten bringt frischen Wind rein. Ein Guardiol, den finde ich, also der wird...
Du kommst nicht das an, das Telefon hier, es tut mir leid.
Also, in einigen Jahren wird er sozusagen der neue Van Dijk werden. Insofern gibt es da auch jetzt zwischen den Pfosten, hat sich was getan, um Thomas sozusagen aufzunehmen. Also für mich Qualitätssprung nochmal zusätzlich.
Ja, Thomas,
ich finde, Perisic ist internationale Klasse und Kramaric auch. Der hat es in den Turnieren nicht bisher ganz so zeigen können, aber da habe ich eben so deinen Unterton nicht ganz verstanden. Also um es festzuhalten, ich traue Kroatien viel zu. Muss man natürlich auch gucken, wie kommt Modric noch durch dieses Jahr. Sie sind für mich jetzt nicht direkt der Halbfinalkandidat, aber ich bin bei Toni. Ungern spielst du gegen die, weil sie einfach auch Mentalitätsmonster sind.
Ja, gut, wir wollen...
Ich wollte Toni bestätigen, aber auch widersprechen. Denn einerseits alles, was er gesagt hat, unterschreibe ich und deshalb halte ich seine Thesen für absolut nicht gewagt. Also insofern, Kroatien ist sehr stark.
ja, okay, also wie stark die deutsche Fußballnationalmannschaft ist, das lassen wir mal. Ich habe nur bei Sky Sport News jetzt vor zwei Tagen dieses Feiern, Thomas, dieses Feiern von Hansi Flick aufgrund dieser Bilanz. Natürlich ist es toll, dass er 7 von 7 gewonnen hat, aber ganz ehrlich, die Siege hätte ich Löw auch noch zugetraut. Vielleicht wäre die Stimmung nicht so gut gewesen bei Löw, aber ich meine...
Alle vier gefahren gegen die Gegner, also da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Dieses Auflisten, wer wie viel gewonnen hat, also da hatte Jupp Derwal zum Beispiel andere Gegner bei seinem Start gekocht und ungeschlagen spielen. Trotzdem, was Flick geschafft hat, er hat eine ganz andere Atmosphäre in der Mannschaft implantiert. Du merkst Konkurrenzkampf, du merkst, die Spieler wollen alle, du merkst, die pushen sich gegenseitig, das ist schon da, das kann er, das hat er auch in München gezeigt. Ich halte ihn nicht von der Innovation für diesen Riesentrainer, das habe ich hier auch mal gesagt, da hieß es immer, warum wollen die Bayern nicht mit ihm eine Ära wie Klopp oder Guardiola gründen? Das glaube ich, dafür steht er nicht, aber er kann unheimlich gut mit Menschen und deshalb kann er auch das größtmögliche aus dem Kader rausholen. Ich finde, er ist ein sehr angenehmer Typ, der weiß, wie eine Mannschaft funktioniert. Also ich traue den Deutschen tatsächlich einiges zu. Ich fand aber die Fans, die nehmen da mit, aber in Wolfsburg, dass die beim 9-0 den Liechtensteiner Torwart ausgepfiffen haben, weil der ein bisschen noch Zeit gespielt hat. Das war das Erbärmlichste, was ich seit langem in den deutschen Stadien gesehen habe. Peinlich, einfach nur peinlich. Sich zu feiern, weil man gegen 10 Liechtensteiner zweistellig gewinnt. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei.
Okay, also immer ein kleines Haar in der Suppe, Thomas Wagner. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Thema du jour, nämlich über den SK Rapid Wien.